Es besteht eine Entsprechung des Himmels zu allen Dingen der Erde.
Dauer des Abschnittes ca. 22 Minuten.
Was Entsprechung ist, wurde im vorhergehenden Abschnitt gesagt und auch gezeigt, ebenso die Entsprechung aller Einzelheiten des beseelten Körpers. Der Ordnung wegen ist nur noch zu zeigen, dass alle Dinge der Erde, ja überhaupt alle Einzelheiten der Erde, Entsprechungen sind. Alle Dinge der Erde werden in drei Gattungen oder Reiche eingeteilt, nämlich Tierreich, Pflanzenreich und Mineralreich. Was lebt, gehört zum Tierreich und ist eine Entsprechung ersten Grades. Was nur wächst, gehört zum Pflanzenreich und ist eine Entsprechung zweiten Grades. Und was weder lebt noch wächst, gehört zum Mineralreich und ist eine Entsprechung des dritten Grades. Die Entsprechungen im Tierreich sind die verschiedenen Lebewesen, sowohl diejenigen, die auf der Erde schreiten und kriechen, als auch jene, die in der Luft fliegen und die hier nicht im Besonderen aufgeführt werden sollen, weil sie bekannt sind. Die Entsprechungen im Pflanzenreich bestehen aus allem, was in Gärten, Wäldern, Äckern und Feldern wächst und blüht. Auch dies brauchen wir nicht im Einzelnen zu benennen, weil es ebenfalls bekannt ist. Die Entsprechungen im Mineralreich bestehen aus allen edlen und unedlen Metallen, allen kostbaren und gewöhnlichen Steinen, allen verschiedenen Erdarten und den Gewässern. Entsprechungen sind ferner die Dinge, die menschlicher Fleiß aus dem Genannten zum Gebrauch bereitet. Alle Arten von Speisen, Kleidungsstücken, Häusern, Gebäuden und vieles andere mehr. Auch was über der Erde ist, etwa Sonne, Mond und Sterne, dann was zur Atmosphäre gehört, wie Wolken, Nebel, Regen, Blitz und Donner, ist etwas, das entspricht. Das gilt auch von allem, was mit der Sonne zusammenhängt, ihrem Schein und ihrer Abwesenheit, Licht und Schatten, Wärme und Kälte, sowie für alles, was davon abhängt. Die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und die Tageszeiten, Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Mit einem Wort, alles, was in der Natur entsteht, vom Kleinsten bis zum Größten, ist etwas Entsprechendes. Der Grund ist aber, dass die natürliche Welt mit allem, was zu ihr gehört, aus der geistigen Welt entsteht und besteht, und somit beide aus dem Göttlichen. Wir sagen aber, dass sie auch besteht, weil alles davon besteht, wovon es entstanden ist. Denn das Bestehen ist ein fortwährendes Entstehen, weil nichts bestehen kann durch sich selbst, sondern nur durch ein im Vorhergehendes, also auch ein Erstes. Wird es von diesem getrennt, so geht es völlig zugrunde und verschwindet. Entsprechend ist es, was in der Natur nach der göttlichen Ordnung entsteht und besteht. Die göttliche Ordnung ist eine Wirkung des göttlichen Guten, das vom Herrn ausgeht. Sie fängt bei ihm an, geht von ihm aus, durch die Himmel hindurch, allmählich bis in die Welt und mündet dort im Letzten. Was hier der göttlichen Ordnung gemäß ist, heißt Entsprechung. Alles aber, was in der Welt gut und vollkommen zur Erfüllung eines Nutzwerkes dient, ist der Ordnung gemäß. Denn alles Gute ist gut gemäß dem Nutzen, den es schafft, während sich die Form auf das Wahre bezieht, weil das Wahre die Form des Guten ist. Darum bezieht sich in der gesamten Welt und deren Natur alles, was in der göttlichen Ordnung ist, auf das Gute und Wahre. Alle Dinge in der Welt entstehen aus dem Göttlichen und werden in der Natur in solcher Form gekleidet, durch die sie in der Welt sein, Nutzen schaffen und so entsprechen können. Dies zeigt sich deutlich an den einzelnen Erscheinungen sowohl im Tier- als auch im Pflanzenreich. In beiden Reichen gibt es Dinge, an denen jeder erkennen kann, dass sie aus dem Himmel stammen, sofern er vom Inwendigen her denkt. Zur Illustration sollen von unzähligen nur wenige Beispiele angeführt werden. Zuerst einiges aus dem Tierreich. Allgemein bekannt ist, welch ein Wissen jedem Tier gleichsam angeboren ist. So wissen die Bienen, den Honig aus den Blumen zu sammeln, aus dem Wachs Zellen zu bauen, in denen sie ihren Honig speichern können, um so sich und ihr Volk mit Nahrung zu versorgen, auch für den kommenden Winter. Ihre Königin legt Eier, die übrigen pflegen und hüten sie, damit ein neues Geschlecht daraus entstehen kann. Sie leben unter einer gewissen Regierungsform, die sie aus ihrem eingeborenen Wissen heraus alle kennen. Sie erhalten die nützlichen Bienen, die anderen treiben sie aus und berauben sie ihrer Flügel, andere wunderbare Fähigkeiten nicht zu erwähnen, die ihnen des Nutzzwecks wegen vom Himmel eingepflanzt werden. Denn das Wachs dient den Menschen auf der ganzen Erde zur Beleuchtung und der Honig zur Versüßung der Speisen. Und was geht nicht alles mit den Raupen vor, die doch im Tierreich die verachtesten Kreaturen sind? Sie wissen, wie sie sich mit dem Saft aus dem für sie tauglichen Blattwerk zu ernähren haben. Sie umgeben sich, wenn ihre Zeit gekommen ist, mit einer Hülle, in der sie wie in einer Gebärmutter liegen und so für die Nachkommenschaft ihrer Gattung sorgen. Einige von ihnen verwandeln sich zuerst in Puppen oder Goldpuppen und spinnen Fäden. Nach vollbrachter Arbeit werden sie mit einem anderen Körper ausgestattet und mit Flügeln versehen. Dann fliegen sie in der Luft wie in ihrem Himmel, begatten sich, legen Eier und sorgen für ihre Nachkommenschaft. Aber nicht nur die hier besonders genannten, alle geflügelten Tiere unter dem Himmel kennen die Speisen, die sie ernähren, und wissen auch, wo sie zu finden sind. Sie wissen, ihre Nester zu bauen, jede Gattung wieder anders, um ihre Eier hineinzulegen und auszubrüten, ihre Jungen heranzuziehen und zu ernähren und sie schließlich aus dem Nest zu treiben, sobald sie selbstständig sein können. Sie kennen auch ihre Feinde, die sie fliehen, ihre Freunde, mit denen sie sich zusammengesellen müssen, und dies von klein auf. Ich will schweigen von den Wunderdingen in den Eiern selbst, in denen schon alles für die Bildung und Ernährung des werdenden Tierleins in seiner Ordnung vorbereitet ist, wie auch von unzähligen anderen Dingen. Wer nur ein wenig vernünftig und weise denkt, könnte der wohl je etwas anderes behaupten, als dass alle diese Dinge aus einer geistigen Welt stammen müssen, da doch die natürliche nur dazu dient, das von daher Stammende mit einem Leib zu bekleiden, beziehungsweise etwas in seiner Ursache Geistiges in der Wirkung darzustellen. Dass nun alle diese Tiere, die Landtiere und die geflügelten Tiere, in die genannten Instinkte hineingeboren werden, nicht aber der Mensch, der doch mehr ist als sie, hat seinen Grund darin, dass die Tiere in ihre Lebensordnung eingebettet sind. Weil ihnen der Bereich der Vernunft fehlt, konnten sie nicht zerstören, was ihnen von der geistigen Welt her angelegt ist. Anders der Mensch, der aus der geistigen Welt denkt. Er hat durch sein Leben gegen die Ordnung, das durch seine Vernunftfähigkeit begünstigt wurde, jenen Einfluss aus der geistigen Welt bei sich verkehrt. Darum ist es nicht anders möglich, als dass er in völlige Unwissenheit hineingeboren und hernach durch göttliche Mittel in die Ordnung des Himmels zurückgeführt wird. Die Entsprechungen des Pflanzenreiches sind aus zahlreichen Beispielen ersichtlich. Etwa, dass winzige Samenkörnchen zu Bäumen emporwachsen, Blätter und Blüten treiben und nachher Früchte bringen, in denen sich wieder Samen bilden, und dass all dies nach und nach entsteht und zudem in einer so bewundernswerten Ordnung, dass es nicht mit wenigen Worten beschrieben werden kann. Es müssten ganze Bücher sein, und doch ließen sich die tieferen Geheimnisse, die ihren Nutzzwecken näher liegen, nicht wissenschaftlich ergründen. Weil auch dieser Bereich aus der geistigen Welt oder dem Himmel stammt, der menschliche Gestalt hat, Wie oben in seinem Abschnitt gezeigt wurde, so haben auch die Einzelheiten dieses Reiches eine gewisse Beziehung zu Dingen, die sich bei Menschen finden, wie auch einigen Gelehrten bekannt ist. Auch alle Einzelheiten dieses Reiches sind Entsprechungen, wie mir durch viele Erfahrungen klar wurde. Denn wenn ich mich in Gärten aufhielt und dort die Bäume, Früchte, Blumen und Hülsenfrüchte betrachtete, bemerkte ich häufig im Himmel die Entsprechungen, redete darüber mit Engeln, bei denen sie waren, und wurde so über ihren Ursprung und ihre Beschaffenheit unterrichtet. Die geistigen Dinge des Himmels, denen die natürlichen in der Welt entsprechen, kann man heutzutage jedoch nicht anders als aus dem Himmel kennenlernen, weil die Wissenschaft der Entsprechungen völlig verloren gegangen ist. Ich möchte aber durch einige Beispiele beleuchten, welche Art das Entsprechungsverhältnis der Geistigen zu den natürlichen Dingen ist. Die Tiere entsprechen im Allgemeinen den Neigungen, die Zahmen und Nützlichen den guten, die Wilden und Unnützen den bösen Neigungen. Insbesondere entsprechen Rinder und Stiere den Neigungen des natürlichen Gemüts, Schafe und Lämmer den Neigungen des geistigen Willens, geflügelte Tiere je nach ihrer Art den Verstandesbereichen beider Gemüter. So kommt es, dass verschiedene Tiere wie Rinder, Stiere, Widder, Schafe, Ziegen, Böcke, männliche und weibliche Lämmer sowie auch Tauben und Turteltauben in der israelitischen Kirche zu heiligem Brauch dienten. Die Kirche war eine vorbildende und die genannten Tiere wurden zu Schlacht- und Brandopfern benutzt, entsprachen sie doch bei dieser Verwendung den geistigen Dingen, die im Himmel den Entsprechungen gemäß verstanden wurden. Der Grund dafür, weshalb die Tiere je nach ihren Gattungen und Arten Neigungen darstellen, liegt darin, dass sie lebendig sind und ihr Leben allein aus ihrem Triebe stammt und ihm gemäß ist. Daher hat auch jedes Tier ein angeborenes Wissen gemäß dem Trieb seines Lebens. Seinem natürlichen Menschen nach ist der Mensch den Tieren ähnlich und deshalb wird er auch im allgemeinen Sprachgebrauch häufig mit ihnen verglichen. So nennt man zum Beispiel den Sanftmütigen ein Schaf oder Lamm, den Wilden einen Bären oder Wolf, den Schlauen einen Fuchs oder eine Schlange und so weiter. Ein ähnliches Entsprechungsverhältnis besteht auch zu den Objekten des Pflanzenreichs. So entspricht ein Garten im Allgemeinen dem Himmel hinsichtlich der Einsicht und Weisheit, weshalb auch der Himmel ein Garten Gottes oder ein Paradies genannt wird und auch der Mensch von dem himmlischen Paradiese spricht. Die Bäume entsprechen je nach ihren Arten den Wahrnehmungen und Erkenntnissen des Guten und Wahren, die zu Einsicht und Weisheit führen. Darum hielten die Alten, die die Kenntnis der Entsprechungen besaßen, ihren Gottesdienst in Hainen ab. Und deshalb werden auch im Wort so oft Bäume genannt und werden der Himmel, die Kirche und der Mensch mit dem Weinstock, dem Ölbaum, der Zeder und anderen Bäumen verglichen, das Gute aber, das sie tun, mit den Früchten. Auch die aus ihnen gewonnene Nahrung, besonders die aus den Feldfrüchten bereitete, entspricht den Neigungen zum Guten und Wahren, und zwar deshalb, weil sie das geistige Leben ebenso nähren wie irdische Nahrungsmittel das natürliche. So entspricht das Brot im Allgemeinen der Neigung zu allem Guten, weil es mehr als jede andere Nahrung das Leben enthält und durch das Brot die Nahrung schlechthin bezeichnet wird. Dieser Entsprechung wegen nennt sich auch der Herr selbst das Brot des Lebens. Aus demselben Grunde waren auch in der israelitischen Kirche Brote in gottesdienstlichem Gebrauch, denn die sogenannten Schaubrote wurden auf dem Tisch in der Stiftshütte ausgelegt. Überdies wurde der ganze durch Schlacht- und Brandopfer vermittelte Gottesdienst Brot genannt. Dieser Entsprechung wegen ist auch das Heiligste des christlichen Gottesdienstes, das Abendmahl, bei dem Brot und Wein gereicht werden. Aus diesen wenigen Beispielen kann die Natur der Entsprechungen ersehen werden. Wie die Verbindung des Himmels mit der Welt durch Entsprechungen bewirkt wird, soll ebenfalls kurz erklärt werden. Das Reich des Herrn ist ein Reich von Zwecken, welche Nutzwirkungen sind, oder, was auf dasselbe hinausläuft, von Nutzwirkungen, welche Endzwecke sind. Darum ist das Weltall vom Göttlichen so geschaffen und gebildet worden, dass sich die Nutzwirkungen allenthalben in solche Formen einkleiden können, durch die sie in ihrer Verwirklichung dargestellt werden, zuerst im Himmel und dann in der Welt, also stufenweise und allmählich bis herab zum Letzten der Natur. Daraus geht hervor, dass die Entsprechungen der natürlichen mit den geistigen Dingen oder der Welt mit dem Himmel durch Nutzwirkungen hervorgerufen wird und dass diese das Verbindende sind. Ferner geht daraus hervor, dass die zur Einkleidung der Nutzwirkungen dienenden Formen insoweit Entsprechungen und Mittel der Verbindung sind, als sie wirklich Formen der Nutzwirkungen darstellen. Im dreifachen Reich der Natur sind alle Dinge, die darin der Ordnung gemäß sind, Formen von Nutzwirkungen bzw. Wirkungen, die von einem Nutzen zur Nutzwirkung gebildet worden sind, weshalb auch alle Dinge der drei Naturreiche Entsprechungen sind. Beim Menschen aber, soweit er nach der göttlichen Ordnung lebt, also in der Liebe zum Herrn und in der Nächstenliebe, sind auch seine Handlungen Nutzwirkungen der Form nach und Entsprechungen, durch die er mit dem Himmel verbunden wird. Den Herrn und den Nächsten lieben heißt im Allgemeinen Nutzen schaffen. Weiter muss man wissen, dass es der Mensch ist, durch den die natürliche Welt mit der geistigen verbunden wird, oder dass er das Mittel der Verbindung ist. Denn in ihm ist sowohl die natürliche als auch die geistige Welt. Soweit der Mensch geistig ist, stellt er daher ein Mittel der Verbindung dar. Inwieweit er aber natürlich und nicht geistig ist, kann er dies nicht sein. Gleichwohl besteht auch ohne derartige Vermittlung des Menschen ein göttlicher Einfluss in die Welt sowie in seine irdische Umgebung, jedoch nicht in sein Vernünftiges. Wie alles, was der göttlichen Ordnung gemäß ist, dem Himmel entspricht, so entspricht auch alles, was der göttlichen Ordnung zuwiderläuft, der Hölle. Was dem Himmel entspricht, bezieht sich samt und sonders auf das Gute und Wahre, was der Hölle entspricht, auf das Böse und Falsche. Es soll nun noch etwas von der Wissenschaft der Entsprechungen und ihrem Nutzen gesagt werden. Oben wurde gezeigt, dass die geistige Welt, der Himmel, mit der natürlichen durch Entsprechungen verbunden ist. Die Entsprechungen verleihen also den Menschen eine Gemeinschaft mit dem Himmel, denn die Engel des Himmels denken nicht wie der Mensch aus dem Natürlichen heraus. Lebt daher der Mensch in der Erkenntnis der Entsprechungen, so kann er hinsichtlich der Gedanken seines Gemüts mit den Engeln des Himmels zusammen sein, und so seinem inneren oder geistigen Menschen nach mit ihnen verbunden werden. Das Wort ist in lauter Entsprechungen geschrieben worden, damit es eine Verbindung des Himmels mit dem Menschen gebe, denn alle Einzelheiten im Wort sind Entsprechungen. Wäre daher der Mensch in der Kenntnis der Entsprechung, so verstünde er das Wort nach dessen geistigem Sinn, und so würden ihm Geheimnisse kund, von denen er im Buchstabensinn nichts sieht. Im Wort ist nämlich ein buchstäblicher und ein geistiger Sinn zu unterscheiden. Der buchstäbliche Sinn besteht aus weltlichen Bezügen, der geistige aus himmlischen, und weil die Verbindung des Himmels mit der Welt durch Entsprechungen erfolgt, so wurde ein Wort gegeben, in dem alle Einzelheiten bis herab zum Jota ihre Entsprechungen haben. Aus dem Himmel bin ich über Folgendes unterrichtet worden. Die Angehörigen der ältesten Kirche auf unserer Erde, welche himmlische Menschen waren, dachten aus den Entsprechungen selbst und die natürlichen Dinge, die sie vor Augen hatten, dienten ihnen als Mittel, in dieser Weise zu denken. Durch diese ihre Art wurden sie den Engeln zugesellt und konnten auch mit ihnen sprechen. Auf diese Weise waren Himmel und Erde miteinander verbunden. Darum wurde jene Zeit auch als das goldene Weltalter bezeichnet, von dem es bei den alten Schriftstellern heißt, damals hätten die Himmlischen mit den Menschen zusammengewohnt und mit ihnen verkehrt, wie Freunde mit Freunden. Hernach aber seien Zeiten gekommen, in denen man nicht mehr aus den Entsprechungen selbst, sondern nur aus der Kenntnis der Entsprechungen heraus dachte. Doch auch damals noch habe eine Verbindung des Himmels mit den Menschen bestanden, wenngleich nicht mehr eine so innige. Ihre Zeit wird das silberne Weltalter genannt. Dann aber seien Menschen gekommen, die zwar die Entsprechungen noch kannten, aber nicht mehr aus deren Kenntnis heraus dachten, und zwar darum nicht, weil sie sich nicht mehr wie die früheren im Geistigen, sondern nur mehr im natürlichen Guten befanden. Ihre Zeit wurde das kupferne Weltalter genannt. Danach dann sei der Mensch allmählich immer äußerlicher und schließlich ganz materiell geworden, und dann habe sich die Kenntnis der Entsprechungen und mit ihr auch die Kenntnis des Himmels und vieler den Himmel betreffender Dinge gänzlich verloren. Die Benennung jener Weltalter nach dem Gold, Silber und Kupfer rührte ebenfalls von den Entsprechungen her, denn das Gold bezeichnet aufgrund der Entsprechung das himmlische Gute, in dem sich die Menschen der ältesten Kirche befanden. Das Silber benennt das geistige Gute der Angehörigen der darauf folgenden alten Kirche und das Kupfer das natürliche Gute, in dem die nächste Nachkommenschaft lebte. Das Eisen aber, nachdem das letzte Weltalter benannt wurde, bezeichnet das harte Wahre ohne das Gute.